Ich glaube, diese Oper von Richard Strauss, Intermezzo heißt sie, die werden nur, ja, die Opernspezialisten kennen. Intermezzo wurde 1924 uraufgeführt, also vor 100 Jahren, und wurde damals etwas irritiert zur Kenntnis genommen, zumindest von den Kritikerinnen und Kritikern. Denn Richard Strauss hat hier offenbar seine eigene Ehe und seine Eheprobleme auf die Bühne gebracht und das wohl auch noch relativ unverschlüsselt. An der Deutschen Oper Berlin hat Intermezzo morgen Abend Premiere in der Inszenierung von Tobias Kratzer, den man fraglos als einen der besten und begehrtesten Opernregisseure des Landes bezeichnen kann. Im kommenden Jahr wird Tobias Kratzer zudem das Amt des Intendanten der Hamburger Staatsoper übernehmen. Ich konnte vor dieser Sendung mit Tobias Kratzer sprechen, habe ihn zuerst nach seiner Trilogie gefragt, denn diese Intermezzo-Inszenierung ist Teil einer Trilogie, schreibt die Deutsche Oper Berlin. Herr Kratzer, Sie wollen da die Stadien einer Paarbeziehung unter die Lupe nehmen, stimmt das?
Interessanterweise ist das sozusagen das Thematische, was Strauss vorlegt. Ich finde es gar nicht so das Zentrum der Trilogie. Also mir geht es gar nicht so sehr darum, jetzt die Stadien der Paarbeziehungen zu analysieren, sondern im Grunde an jeder dieser Paarbeziehungen so ein bisschen einen anderen Aspekt von Strauss auch aufzuzeigen. Also in Arabella ging es mir darum zu zeigen, dass da Genderfragen, die vielleicht sogar er selbst noch gar nicht antizipiert hatte, bereits komponiert und thematisiert sind, wahrscheinlich weniger durch Strauss alleine.
Da war Ihre Premiere letztes Jahr.
Das war letztes Jahr, genau. Als vielmehr durch seinen Librettisten Hugo von Hofmannsthal. Und jetzt in Intermezzo finde ich den eigentlich interessanten Gedanken gar nicht so sehr die Analyse der Paarbeziehung, die Strauss da über seine eigene anstellt, als vielmehr, dass er in so einer Art von fast metafiktionalem, autobiografischen oder auch autofiktionalen Verfahren sich selbst sehr unverblümt, aber dann doch wiederum als öffentliche Persona auf die Bühne bringt. Und da finde ich die Modernität gar nicht nur, wie die Beziehung gezeichnet wird, sondern dass er das tut. Und das ist ja gerade in unserer Zeit, wo Memoiren inzwischen deutlich mehr gelesen werden oder autofiktionale Texte als Romane oder das fast ein bisschen Trend zu sein scheint er mir hier besonders anschlussfähig zu sein.
Das heißt, es geht hier tatsächlich, das Libretto stammt ja auch von ihm, es geht hier
lustigerweise hat er keinen Librettisten gefunden, der diesen Stoff vertonen, der diesen Stoff vertexten wollte. Also er ist ein bisschen hausieren gegangen bei Hofmannsthal als allererst, aber auch bei anderen Literaten und niemand fand das so richtig opernfähig und dann hat er sich gesagt, mache ich es so wie Wagner, der hat auch immer selbst geschrieben, schreibe ich mein eigenes Libretto.
Und es geht um seine Eheprobleme, seine wirklichen realen Eheprobleme.
Oder zumindest die Eheprobleme, die er mit der Öffentlichkeit teilt. Was da jetzt Realität und Fiktion ist, vermag ich ja auch nicht zu sagen. Ja. Aber allein schon, dass er die Hauptfigur Storch nennt, Storch wie Strauß, das ist ja schon so ein bisschen ein Herüberzwinkern, aber gleichzeitig auch eine ganz unverhohlene Nichtverkleidung. Ja, also es will zumindest biografisch gelesen werden, denke ich.
Und dass es so verstanden wird. Das wollte er damals 1924 auch, weil er sich erhofft hat, dadurch in den 20er Jahren irgendwie mehr anzukommen bei einem Publikum, das eine andere Oper wollte.
Ich glaube, da fällt vieles zusammen. Also er hatte ja immer schon ein großes Bewusstsein auch für seine öffentliche Geltung und auch für seine Public Persona, würde man heute sagen. Also da war er jemand, der sich schon sehr gerne, glaube ich, auch selbst vermarktet hat. Andererseits kommt er auch als Person in diesem Stück gar nicht so schlecht weg. Und das finde ich auch so ein bisschen schwierig, dass da irgendwie ein alter weiser Mann, wie man heute sagen würde, eine Oper schreibt, in der ihm ein Ehebruch unterstellt wird von seiner Frau, weil das ist eigentlich die Handlung. Also es gibt ein Missverständnis, die Ehefrau glaubt, er hätte eine Affäre. Spoiler Alert, das stellt sich heraus, er hatte doch keine. Und das ist erstmal, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht wollte er sich da auch so ein bisschen reinwaschen.
Ganz wichtiger Punkt, weil er zeichnet ja diese beiden Figuren. Ne? Genau. Diesen sehr erfolgreichen Hofkapellmeister Storch und dessen Frau Christine. Und das heißt doch eigentlich, dass Richard Strauss immer das Heft des Handels in der Hand hat. Und von Anfang an sagt, nee, der Mann ist unschuldig, in Klammern, ich bin unschuldig und meine Frau ist ein bisschen überspannt.
Richtig, und man würde auch sagen, es ist fast so was wie nicht eine kulturelle, aber doch eine Gender-Aneignung, dass er im Grunde jetzt eine gesamte Oper aus der Perspektive einer Frau vorwiegend, seiner eigenen Frau auch noch, wenn man das auch biografisch übertragen will, schreibt. Und auch das ist ja erstmal eine Art von Anmaßung eigentlich, könnte man sagen heute.
Perfide ist das, finde ich sogar, ehrlich gesagt.
Total, also man darf ihm da auch nicht alles unwidersprochen lassen, glaube ich, 100 Jahre später.
Der Punkt ist ja, wissen wir, wie seine Ehefrau darauf reagiert hat? Die von Richard Strauss, ist das überliefert oder wissen wir das
nicht?
Gute
Frage. Nee, ich glaube nicht, dass es da so eindeutige Zeugnisse gibt. Die hat jetzt auch nie irgendwie eine Biografie über ihren Mann oder eine eigene Autobiografie geschrieben. Das bleibt so ein bisschen nebulösen.
Ja, okay.
Zumindest also, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es da noch irgendetwas, was sie biologisch rauskramen
kann. Ich als seine Frau hätte mich da ziemlich aufgeregt, wenn die so abgebildet und inszeniert worden wäre. Jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, was Sie an diesem Stoff jetzt genau interessiert. Was ist das eigentlich? Wie der Mann sich selber darstellt, wie er eine Frau darstellt, welche Entwicklung Chancen die Frau hat oder was ist es?
Ich würde sagen, ein bisschen allgemeiner gesprochen geht es auch wirklich so um gesellschaftliche Rollenbilder und damit, dass eigentlich diese Frau auch permanent versucht, ein Zentrum von Authentizität zu finden und immer da, wo sie denkt, sie ist jetzt vielleicht authentisch oder reagiert auch gewissermaßen sehr, sehr eigenständig und nicht abgeleitet von ihrem Mann, wobei man den Mann hier ja auch als Metapher sehen kann für größere gesellschaftliche Zusammenhänge, wird sie vielleicht am unauthentischsten und folgt auch nur gewissen Rollenmustern. Und das ist ja etwas, wo man jetzt völlig unabhängig von Beziehungsstatus oder persönlichem Naturell auch öfter mal so über sich selber erschrickt, wenn man denkt, jetzt hat man besonders individuell gehandelt oder besonders individuell, ich weiß es nicht, gewählt, eine Netflix-Serie ausgewählt und dann stellt man fest, ich habe doch im Grunde so ein bisschen gemäß meines Genders, meiner Klasse, meines Alters gehandelt.
Oder
und
ich wie bin meine Eltern das
gemacht hätten. Genau, genau, auch ganz klar, auch ganz klassischer Fall. Und sieht sich plötzlich in einer Abhängigkeit, die man so gar nicht erwartet hätte. Und ich glaube, das ist das, was einen bei diesem Stück so ein bisschen größer gesprochen auch irgendwie einerseits humorvoll, aber andererseits auch wieder ganz erschreckend anwehen kann. Dass damit man dann doch immer nur so ein Produkt auch seines Umwelts ist.
Und damit sind wir doch bei dem Punkt, was diese Oper 100 Jahre alt für uns heute interessant macht im Jahr 2024. Es sind da Fragen unserer Rollen, in die wir hineingewachsen sind und die wir tradiert haben und aus denen wir irgendwie nicht mehr rauskommen.
Total, total. Und da ist das Stück, das betonte auch schon vor 100 Jahren so eine gewisse Modernität. Also ich glaube, Strauss fand es auch wahnsinnig gewagt, da ein Telefonklingeln einzukomponieren. Das sind alles so Dinge, die machen es inzwischen fast eher historisch, würde ich fast sagen, weil man das ja, das haut ein Jahr nicht mehr vom Hocker. Aber das, was Sie gerade beschrieben haben, ist im Grunde das, was so im Kern doch interessant drin ist.
Okay. Und Tobias Kratzer, wie haben Sie das jetzt inszeniert? Spielt es im Jahr 1924 oder 2024? Und wie wird dieses, sagen wir mal, Geschlechterverhältnis zwischen den beiden inszeniert?
Nee, ich habe es komplett 2024 inszeniert, weil ich habe jetzt auch nichts Historisches dran gefunden. Also auch dieses Modell einer bürgerlichen, vielleicht ein bisschen bürgerlich-französischen Ehe, könnte man mit leichter Ironie sagen, weil gewisse Seitensprünge durchaus auch tolerant eingepreist sind, das lässt sich erstaunlich bruchlos übertragen. Okay. Da muss man jetzt gar nicht so viel Anachronismen überkreuzen. Und ich finde dann einfach, meistens, wenn das geht, ist es fürs Publikum auch spannender, weil man dann direkte psychologische Zugänglichkeit zu den Figuren hat und nicht erstmal durch so ein Kostümdrama durch muss.
Die Frage ist für mich auch, inwieweit diese Intermezzo-Inszenierung in ihr bisheriges Schaffen hineinpasst. Also ich glaube, so ein gewisser analytischer und auch ein politischer und durchaus auch ein gesellschaftskritischer Blick ist ihren Arbeiten schon zu eigen. So, wie jetzt, was heißt denn das jetzt für Intermezzo?
Schwierig, weil man kann es ja immer danach erst einordnen, würde ich sagen. Also natürlich habe ich, denke ich schon immer, wenn man so viel Mühe, Zeit und dann letzten Endes auch Geld in die Hand nimmt und dann auch noch öffentliches Geld, dann sollte das immer ein bisschen mehr als reine Unterhaltung und auch als reine, wie soll ich sagen, persönliche Widerspiegelung oder so sein. Und ich glaube, bei diesem Stück ist das Spannende durchaus, dass man es mit einer Komödie zu tun hat, die aber trotzdem irgendwie so ein bisschen eine andere Seite hat. Und es ist, das ist jetzt nochmal ein formaler Aspekt, den haben wir noch gar nicht berührt, das ist interessanterweise auch ein Stück, das Intermezzo heißt. Und man weiß aber auch nicht so ganz genau, ist das Stück jetzt ein Intermezzo im Schaffen von Strauss? Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Intermezzo in meiner Spielzeit, mit der ich mich mit sehr vielen sehr, sehr schwergewichtigen Stoffen beschäftigt habe. Da ist es fast ein bisschen der Comic Relief, aber ich will das gar nicht zu persönlich sehen. Es ist aber auch ein Stück, das ungeheuer exzessive orchestrale Zwischenspiele hat und manchmal fühlt es sich fast umgekehrt an, als hätte man es hier mit einer symphonischen Dichtung zu tun, in der die Szenen eigentlich die Intermezzi sind. Und das ist so ein permanentes Spiel auch mit den Gattungsgrenzen und
ein Spiel, in dem sich eigentlich Richard Strauss doch wieder selber darstellt, oder?
Extrem, weil er natürlich in dem Moment, wo er diese Zwischenspiele so stark macht, auch wieder selbst als der große Meister der symphonischen Dichtung, der vor allem in seinem frühen Komponistenleben war, nochmal wieder rausholt. Es hat auch eine gewisse Eitelkeit so, das muss man schon so sagen.
Na gut, die haben wir alle, ne? Ohne Geld.
Ja, und ohne Eitelkeit nicht. Keine Kultur. Kulturleistung, kann man auch sagen.
Okay. Das führt mich zum Schluss unseres Gesprächs, nämlich Ihre kommende Intendanz in Hamburg.
Die ist ja hoffentlich nicht nur Eitelkeit.
Nein, natürlich nicht, aber ist natürlich ein großes Thema. Ne? Also ich finde, das ist schon ein Riesenschritt, da die Intendanz in Hamburg zu übernehmen ab dem nächsten Jahr. Oder sehen Sie das nicht so?
Klar, also es ist auch ein völlig anderer Beruf, den ich da so genau parallel dazu ergreife. Ich werde weiterhin inszenieren, also vorwiegend in Hamburg, aber klar.
Und haben Sie sich schon was vorgenommen dafür? Oder ist das alles
natürlich,
noch so?
Oh mein Gott, das ist ja in Operntermini, ist ja in 1,5 Jahren schon. Ich würde sagen, nicht übermorgen, sondern vorgestern schon. Also das
wollen Sie schon was erzählen?
Nee, tatsächlich noch nicht. Das ist erstmal, da warten wir erstmal das nächste Jahr und die große Pressekonferenz ab. Das würde jetzt aberglaubenstechnisch, glaube ich, ein bisschen verfrüht sein.
Okay, verstehe ich, gehe ich mit. Aber Frage, Hamburger Publikum ist ja auch ein sehr opernaffines Publikum, das die Oper sehr liebt, ähnlich wie in Berlin. Mhm. Ne? Was haben Sie sich überlegt, um das Hamburger Publikum vielleicht zu begeistern und vielleicht noch größer zu machen, als es bis jetzt ist?
Na, Hamburg ist, was das Publikum betrifft, aber vor allem auch was die Geschichte des Hauses betrifft. Ein Haus, was eigentlich unter den sehr großen deutschen, ich würde auch sagen europäischen Häusern, immer ein sehr experimentelles war. Es gibt wahnsinnig viele berühmte Uraufführungen, die dort wirklich zum ersten Mal über die Bühne gingen. Und das ist so ein gewisser Stolz, auch ein Bürgerstolz, auch eine Bürgeroper. Es ist nicht aus einer Hofoper entstanden, sondern es ist tatsächlich eine, die wirklich aus der Bevölkerung herauskommt. Und das ist so in der gesamten Breite eigentlich auch ein Publikum, das ich ansprechen möchte. Also nicht Leute, die jetzt immer schon in die Oper gehen, die sollen auch weiterhin begeistert hingehen. Also da bitte kein Alters- und Stammzielgruppen-Shaming. Aber ich glaube, wie an den meisten Opernhäusern kann man das auch eigentlich erweitern in andere Schichten hinein.
Ich glaube, das Publikum der Hamburger Staatsoper kann sich freuen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Tobias Kratzer.
Danke Ihnen vielmals.
Der Opernregisseur Tobias Kratzer. Morgen hat seine Inszenierung von Intermezzo, der Oper von Richard Strauss, Premiere an der Deutschen Oper Berlin. Wir übertragen morgen Abend live ab 19 Uhr aus der Deutschen Oper. Und wenn Sie morgen Abend nicht dabei sein können, dann ja vielleicht am Samstag, dann senden wir nämlich die Aufzeichnung. Noch einmal im Rahmen von ARD Oper, das dann am Samstag ab 20 Uhr. Aber jetzt erstmal merken, morgen Abend 19 Uhr, Radio 3.